Verwegener Glaube. Das ist heute unser Thema. Verwegener Glaube. Was ist das? Glaube, darüber haben wir in diesem Jahr schon viel nachgedacht und gesprochen. Wir haben gerade von Kumi Duckstein gehört, die ihren Glauben gelebt hat und ja bis in die letzte Zeit ins Krankenhaus mitgetragen hat. Wir haben über die Jahreslosung nachgedacht vor ein paar Wochen und darüber, wie nah Glaube und Unglaube manchmal beieinander liegen und wir beides zugleich in unserem Herzen haben. Und in der letzten Woche hat Michael Rode bei seiner Predigt über Hiob unter anderem auch darüber gesprochen, dass Glaube nicht so funktioniert wie Schaltkreise, in denen einfach alles glatt aufgeht, sondern dass es manchmal wie ein Weg ist durch ein Labyrinth. Ganz verschiedene Perspektiven auf den Glauben, aber verwegener Glaube? Ich habe mal nachgeschlagen im Internet und da gab es auch so Kombinationen, mit welchen Worten wird verwegen kombiniert. Verwegene Abenteuer gab es da zum Beispiel oder einen verwegenen Burschen. Verwegene Gedankengänge, die kann man sich auch vorstellen. Eine verwegene Frisur oder einen verwegenen Fahrstil. Aber der verwegene Glaube kam da nicht vor. Was heißt das denn, wenn man verwegen glaubt? Heißt das, dass man unerschütterlich glaubt und ganz bestimmt keine Zweifel hat, sondern ganz fest an dem festhält, was man glaubt? Oder heißt verwegener Glaube, dass man ganz große Ziele hat, für die man glaubt? Ist die Million, von der Detlef Schmidt im neuen Gemeindebrief schreibt, ein verwegener Glaube? Oder wenn wir sagen, in 5 Jahren wollen wir an jedem Sonntag so viele Menschen im Gottesdienst haben, wie sonst nur am Heiligabend? Oder ist es verwegener Glaube, wenn jemand sich in ein ganz fremdes Land rufen lässt, wo er die Sprachen noch nicht kennt und die Menschen noch nichts von Christus wissen und er will da jetzt Zeugnis sein für den Herrn? Auf das Stichwort vom verwegenen Glauben bin ich gekommen, als ich mich mit der Jahreslosung beschäftigte und dabei zwischendurch dachte, da gibt es eine Geschichte, die ist einerseits ganz ähnlich und andererseits ganz anders. Und in dieser Geschichte, da kam mir verwegener Glaube entgegen. Und ich lade euch ein, mitzukommen nach Israel, nach Galiläa und noch ein Stück weiter. Ich lade euch ein zu einer Auszeit am Meer. Und bei einer Auszeit am Meer, da geht man ganz langsam und so langsam gehen wir jetzt auch in diese Geschichte hinein. Jesus verließ Genezareth und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. So beginnt unsere Geschichte. Und man könnte sagen, ja, okay, Jesus ist unterwegs, kennen wir, der geht immer von Ort zu Ort, ja. Aber vielleicht sollte man genauer darüber nachdenken, warum ist er unterwegs, wo ist er unterwegs, wohin ist er unterwegs. Gucken wir es uns also ein bisschen genauer an. Wir sehen hier Israel vor uns und hier zunächst Genezareth. Dort an dem See hatte Jesus gepredigt, hatte Kranke geheilt, hatte das getan, was seiner Berufung und seiner Sendung zutiefst entsprach. Er war gesandt, um den Menschen Reich Gottes zu verkündigen und um dieses Reich Gottes deutlich zu machen, darin, dass Menschen heil wurden. Aber dann war eine offizielle Delegation angekommen aus Jerusalem. Und sie waren kluge Leute, Schriftgelehrte, und sie wollten mit ihm Streitfragen verhandeln. Genau genommen ging es um das Händewaschen vor dem Essen. Also warum man wegen Händewaschen vor dem Essen eine so weite Reise macht, kann einen vielleicht heute wundern. Aber es ging letzten Endes um die Frage, was macht unrein? Und die Jünger Jesu hielten sich wohl nicht so ganz an das Händewaschen vor dem Essen und das musste geklärt werden, ganz genau, bis ins kleinste Detail. Was macht einen Menschen rein, was macht einen Menschen unrein und wie befolgt man das alles richtig? Und sie waren darüber in einen ernsten Disput gekommen und die Schriftgelehrten, die sahen das Ganze sehr vom Äußerlichen her, was tut man und was lässt man, das kann man alles von außen sehen. Und Jesus sagte, nein, das Problem liegt tiefer und ihr seid sogar ein Teil des Problems. Es war ein anstrengendes Gespräch gewesen, es hatte keine Einigung gegeben zum Schluss und die Jünger Jesu hatten auch nur die Hälfte verstanden von dem, was da geredet wurde. Kein Wunder, dass Jesus irgendwie raus wollte, weg, den Kopf freikriegen nach all dem. Er zog sich zurück, heißt es hier, und zwar nach, na, da passiert gerade nichts. Doch, ja, jetzt doch. Nach Tyros und Sidon in dieses Gebiet, das war nicht mehr Israel, das war Ausland. Das war definitiv unreines Gebiet. Aber da konnten einen auch nicht mal so eben fromme Juden erwischen. Also Ruhe am Meer. Wir wissen nicht, ob sie wirklich ganz am Meer waren, aber immerhin da in der Gegend. Und dort wollte Jesus mit seinen Jüngern allein sein. Aber das blieb nicht lange so. Sieh doch, eine kanaanitische Frau aus dieser Gegend kam zu ihm. Sie schrie, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Die Ruhe hält nicht lange. Die Frau kommt, sie schreit. Sie weiß offensichtlich von ihm, denn sie redet ihn an nach allen Regeln der Kunst. Herr, du Sohn David. Sie hat etwas von ihm gehört, sie hat etwas von seiner Macht verstanden, sie hat gehört, wer er ist und sie scheint es zu glauben. Dieser Mann, der kann ihr helfen. Sie ist verzweifelt, weil ihre Tochter so krank ist. Sie ist am Ende ihrer Möglichkeiten und sie glaubt, bei Jesus gibt es noch Möglichkeiten. Er ist noch nicht am Ende. Mit aller ihrer Energie steht sie da, schreit und ruft und sucht Hilfe. Und Jesus schweigt, sagt nichts. Darf der das? Frage ich mich. Also ich verstehe ja, dass er eine Auszeit braucht und dass er Ruhe haben will. Aber er ist doch dazu gesandt, dass Menschen das Heil Gottes erleben. Und jetzt kommt jemand und bittet darum, wie kann er einfach schweigen? Ist das nicht unhöflich? Ist das eine Frechheit? Ich meine, wenn jemand mit Frauen oder mit Ausländern so umgeht, einfach nicht redet, es geht nicht, würden wir sagen. Auch in dem Fall war ja eigentlich Jesus Ausländer und nicht die Frau, er war in ihrem Land. Aber irgendwie ist die Kommunikation da völlig gestört. Jesus sagt nichts. Aber die Jünger, die reden. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten ihn, schick sie weg, denn sie schreit hinter uns her. Die Jünger, die haben was zu sagen und die Frau schreit immer noch und sie sagen, schick sie weg. Sie wollen schlicht und ergreifend ihre Ruhe haben. Es gibt andere Übersetzungen, in denen heißt es, gib ihr doch, was sie will. Nun gib's ihr schon, nun mach schon ihre Tochter gesund. Auch das kann man aus diesem griechischen Wort durchaus übersetzen, aber egal eigentlich, wie man es übersetzt, steckt die gleiche Haltung dahinter. Wir wollen unsere Ruhe. Ob du sie einfach so schickst oder ob du ihr das Wunder noch mitgibst, ist uns eigentlich egal. Wir wollen unsere Ruhe. Mehr nicht. Aber Jesus antwortete ihnen, ich bin nur zu Israel gesandt, dieser Herde von verlorenen Schafen. Endlich sagt Jesus was. Er sagt es zu den Jüngern. Vielleicht hört die Frau mit, aber was er sagt, klingt nicht gut. Ich bin nur zu Israel gesandt. Er grenzt sich ganz klar ab. Er baut erstmal ganz viel Distanz auf. Warum macht er das? Ich habe überlegt, kann es daran liegen, dass er gerade diese Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten hinter sich hat, die ja wirklich so kleinkarierte Erbsenzähler waren und denen er erstmal Freiheit verkündigt hat. Und jetzt zieht er selber Grenzen? Passt das oder ist das der Ausgleich? Ja, ich könnte sogar sagen, so als Coach, Mensch, Jesus macht das gut. Der war in einer dicken Auseinandersetzung und jetzt zieht er sich erstmal zurück und kriegt für sich klar, was ist mein Auftrag und was nicht. Muss man ja schließlich wissen, damit man sich nicht völlig verausgabt. Aber wenn ich aus der Perspektive der Frau in diese Geschichte reingehe, bleibt mir trotzdem dieser Ärger. Und ich möchte Jesus schütteln und sagen, Mensch, lass diese Frau doch nicht hängen. Sie braucht dich. Wie soll sie jemals glauben können, dass Gott Liebe ist, wenn du nur schweigst und wenn du nur sagst, für dich bin ich aber nicht da? Aber die Frau warf sich vor ihn hin, warf sich vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir doch. Aber Jesus antwortete, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Ein merkwürdiger Dialog. Die Frau lässt sich nicht abwimmeln, nein. Sie kommt sogar noch näher ran, sie fällt vor ihm auf die Knie. Sie sagt es noch einmal, Herr, sie erkennt seine Autorität an. Und dann, immerhin, endlich, redet er an ihr vorbei. Man weiß es gar nicht, er sagt zumindest schon mal was in ihrer Gegenwart. Aber was ist das für ein Beispiel, was er da nennt? Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das heißt ja quasi, du bist kein Kind, du bist ein Hund. Ja, er macht noch einmal die Grenzen klar. Es geht schon um Hunde, die Haustiere sind und wo das durchaus üblich war, dass die auch von den Essensresten gefüttert wurden. Man konnte ja nicht in den Laden gehen und irgendwie tolles Hundefutter kaufen. Aber es war klar, für die Hunde wird den Kindern nichts weggenommen. Die bekommen die Reste. Und er sagt wirklich so deutlich an dieser Stelle, nein, du bist keiner von denen, die mit am Tisch sitzen und die, für die das Essen zuerst gedacht ist. Du bist kein Kind. Alles würde dafür sprechen, dass die Frau jetzt verschwindet, dass sie endgültig den Rückzug antritt nach so viel Zurückweisung. Aber sie lässt sich nicht abwimmeln, sie macht immer noch weiter. Kannst du mal einen weitermachen, Carola, irgendwie? Ja, danke. Die Frau entgegnete, ja, Herr, aber die Hunde fressen doch von den Krumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Darauf antwortete ihr Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. In demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Die Frau sagt, ja. Ja, Jesus, du hast recht. Du hast recht. Und trotzdem widerspricht sie ihm gleichzeitig. Sie akzeptiert die Rolle, in die er sie geschoben hat und gibt dem Ganzen trotzdem eine neue Wendung. Ja, Herr, aber die Hunde fressen doch von den Krümeln, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da ist eine ganz tiefe Gewissheit in ihr, ein ganz tiefes Vertrauen, ein Glaube, bei Gott gibt es genug. Gott hat so viel zu geben an Heil und Heilung. Das reicht nicht nur für Israel, das reicht für mehr, das reicht auch für mich. Es gibt keine Reglementierung, mehr als ein Wunder am Tag ist nicht erlaubt. Nein, Gott hat reichlich zu geben. Das ist ihre tiefste Überzeugung. Und aus dieser tiefen Überzeugung sagt sie das. Und endlich, endlich sagt Jesus wirklich was zu ihr. Er sagt du. Er antwortet auf diesen verwegenen Glauben, den sie hat, wo sie alles auf eine Karte setzt und erstaunt. Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Er sieht den ganz großen Gegensatz. Da waren vor ein paar Tagen noch diese kleinkarierten Schriftgelehrten, die an allen kleinen I-Pünktchen rumsortieren wollten. Und da ist diese Frau, diese Ausländerin von Israel aus gesehen, die an die Größe Gottes glaubt, die an die Großzügigkeit Gottes glaubt, daran, dass er genug hat, die etwas begriffen hat. Und da gibt er ihr das, was sie will, was sie sich so wünscht. Ihre Tochter wird gesund. Die Frau kann getröstet und beschenkt nach Hause gehen und Jesus kann sich wieder dem Kern seiner Berufung zuwenden, den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Ende gut, alles gut. Ich merke, wenn ich diese Geschichte lese und höre, bleibt sie immer eine sperrige Geschichte. Es schmeckt mir nicht, dass Jesus da so abweisend ist und so fremd ist. Das scheint falsch. Und ich frage mich, können wir daraus heute noch etwas mitnehmen? Was machen wir damit 2000 Jahre später in Hannover im 21. Jahrhundert, in einer ganz anderen Welt und Zeit? Und wir wollen noch mal bewusst aus unserer Perspektive heute diese ganze Geschichte am Stück hören. Jesus verließ Genezareth und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Und sieh doch, eine kanaanitische Frau aus dieser Gegend kam zu ihm. Sie schrie: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten ihn: Schick sie weg, denn sie schreit hinter uns her. Aber Jesus antwortete ihnen: Ich bin nur zu Israel gesandt, diese Herde von verlorenen Schafen. Aber die Frau warf sich vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir doch. Aber Jesus antwortete: Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Die Frau entgegnete: Ja, Herr, aber die Hunde fressen doch von den Krümeln, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. In demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Ein verwegener Glaube, den diese Frau hat. Und wie sieht verwegener Glaube heute aus, wenn wir diese Geschichte anschauen? Ich glaube, dass wir aus zwei ganz verschiedenen Perspektiven diese Geschichte hören und bedenken können. Das eine ist so die ganz persönliche Dimension. Und das andere ist nochmal ein größerer Blick auf das große Ganze. Nicht nur mein Glaube und meine Gotteserfahrung, sondern Gottes große Geschichte mit den Menschen. Zunächst einmal wollen wir uns die persönliche Seite ansehen. Verwegener Glaube, ganz persönlich. Wir schlüpfen sozusagen noch einmal in die Haut dieser Frau. Da ist diese Situation. Sie will zu Jesus und rennt vor eine Mauer. Jesus schweigt. Kennst du solche Situationen, wo du den Eindruck hast, Jesus schweigt? Meine Gebete gehen nicht weiter als bis zur Zimmerdecke. Das gibt es, das kommt vor. Manchmal antwortet Jesus nicht. Manchmal antwortet er nicht sofort. Du bist nicht allein mit dieser Erfahrung. Schon allein das ist tröstlich. Das haben schon andere vor dir erlebt. Und das heißt nicht, dass dein Glaube zu klein ist. Diese Frau hatte großen Glauben und trotzdem hat sie es erlebt. Da kam erst mal gar nichts. Da hat sie erst mal nur eine Grenze erlebt. Aber sie ist dran geblieben. Und das können wir von ihr lernen, dran zu bleiben, in Beziehung zu bleiben, so wie diese Frau, so wie Hiob immer weiter gefragt hat, so wie der Vater in der Geschichte der Jahreslosung nicht aufgegeben hat, dass Jesus seinen Sohn heilen kann. Und dann gibt es ja auch so Situationen, wo man vielleicht nicht so eindeutig wie die Frau, die Ausländerin war, aber wo man irgendwie so ein Gefühl hat. Vielleicht bin ich's nicht wert. Vielleicht bin ich nicht so wichtig. Also, ich bin ja nicht Mitglied der Gemeinde, sondern nur Freund. Oder ich habe keine lange baptistische Ahnenreihe vorzuweisen. Oder ich arbeite ja nicht so richtig in der Gemeinde mit und ich bin auch nicht so richtig begabt. Und dann hat man manchmal das Gefühl, naja gut, deswegen erleben die anderen das und ich erlebe es eben nicht, da muss ich mich halt mit zufrieden geben. Nein, lern von dieser Frau, du musst dich nicht damit zufrieden geben. Du bist für Gott nicht zweitklassig. Gottes Liebe gilt jedem Menschen in gleicher Weise und bleib dran, gib nicht auf. Er sieht dich genauso wie jeden anderen, auch wenn du es im ersten Moment nicht so spürst. Letzten Endes geht es bei diesem verwegenen Glauben um ein Trotzdem. Ich bleibe trotzdem dran. Ich mache trotzdem weiter. Verwegener Glaube ist ein Trotzdem-Vertrauen. Ich gebe trotzdem nicht auf. Gerade da, wo ich Grenzen erlebe, gerade da, wo mir Grenzen gesetzt sind, trotzdem, ich vertraue auf Jesus. Und dann haben wir den größeren Blick. Die heilsgeschichtliche Brille könnte man das nennen. Zu der Zeit, als Matthäus diese Geschichte aufgeschrieben hat, war so eine Zeit, wo viele Grenzen erstmal überschritten werden mussten. Wir müssen uns das manchmal heute so regelrecht bewusst machen. Jesus war Jude. Er hat den Juden gepredigt und die ersten Gemeinden bestanden nur aus Juden. Erst so ganz nach und nach kamen Heiden dazu und wurden Christen. Erst ganz nach und nach breitete sich das Evangelium auch in die griechische und römische Kultur hinein aus. Und das war durchaus mit vielen Konflikten behaftet, nachzulesen in der Apostelgeschichte. Und der Gemeinde des Matthäus musste genau das immer wieder auch deutlich werden. Ja, Gottes Geschichte ist mit den Juden nicht zu Ende. Sie geht noch weiter. Da ist diese einzelne Frau in dieser Geschichte noch eine Ausnahme. Eine Ausnahme zwischen der Sendung, die Jesus sonst auf das Volk Israel fokussiert. Aber es ist eine Ausnahme, die Zukunft hat. Ja, Jesus hat recht. Er ist zu dem Volk Israel als erstes gesandt. Das ist der Kern seiner Sendung. Aber Gottes Blick geht ja schon lange weiter. Schon im Alten Testament lesen wir die Verheißungen der Propheten, dass alle Völker erreicht werden sollen vom Heil Gottes. Und heute? Heute leben wir in einer Zeit, wo wir sagen könnten, diese Ausnahme ist längst die Regel geworden. Wir würden nicht mehr im Traum daran denken, im ersten Moment, dass wir diejenigen sind, die mit den Hunden gemeint sind. Wir sowieso, wir gehören doch zum Volk Gottes, wir sind doch Christen, vielleicht schon von Kind an. Ich soll ein Hund sein? Ja, aus der Perspektive der Matthäusgemeinde ganz genau das. Können wir es dann damit abhaken? Ich glaube, Gottes Weg und Gottes Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. Auch wenn wir als Gemeinde und als Glaubende unterwegs sind, merken wir manchmal bewusst oder unbewusst, dass wir Grenzen ziehen. So wie auch die Jünger ihre Grenzen gezogen haben. Wenn Menschen etwas von uns wollen oder wenn Menschen etwas von Jesus wollen, die nicht so in unser Schema passen, wie auch immer. Was machen wir dann? Machen wir das dann wie die Jünger? Schick sie weg? Oder gib ihnen, was sie wollen, aber bitte lass uns in Ruhe? Aber was ist, wenn diese Menschen die Hoffnung auf Jesus nicht aufgeben? Trotz uns, die Hoffnung nicht aufgeben, können wir es glauben, dass sie uns Schwestern und Brüder werden? Dass der störende Fremde mein Bruder sein kann, die störende Fremde meine Schwester, dass sie uns Vorbilder sind im Glauben? Ich finde, das ist manchmal gar nicht so leicht, da über seine inneren Grenzen hinwegzudenken. Es zu glauben, dass Gott schon längst Menschen im Blick hat, an denen ich lieber vorbeigeguckt hätte. Wo ich denke, Ja, Gott, kümmere dich rum, aber muss nicht in meiner Gemeinde sein. Und Gottes Blick ist größer und ist weiter. Und da glaube ich, dass verwegener Glaube ein Glaube ist, der sich immer wieder stören und irritieren lässt. Ein Glaube, der Gott auf der Spur bleibt, auch auf Wegen, die mir zuerst fremd sind oder die uns als Gemeinde fremd sind. Gott auf der Spur bleiben im Glauben. Verwegener Glaube, in diesem Wort verwegen, da steckt Wagen drin und Wagnis und es steckt Bewegung darin. Vielleicht könnte man verwegenen Glauben so übersetzen, Vertrauen wagen, Wagnisse eingehen und in Bewegung bleiben, Schritte gehen. Schritte gehen auch gegen Widerstände. Schritte gehen, auch wenn es manchmal Schritte auf dünnem Eis sind. Schritte gehen, auch wenn man manchmal denkt, ist das jetzt ein Schritt zu weit? Wenn wir in die Geschichte zurückdenken, dann muss man sagen, ja, eigentlich ist die Frau irgendwie zu weit gegangen. Zumindest vom Gefühl der Jünger ist sie allemal zu weit gegangen. Und Jesus, gemessen auf die Grenze seiner Sendung, die er hier betont, ist er auch einen Schritt zu weit gegangen. Aber gerade in dem, dass beide einen Schritt zu weit gegangen sind, ist Heil passiert, ist Heilung passiert, ist das Heil Gottes an eine Stelle gekommen, wo es keiner vorher vermutet hätte. So einen Glauben wünsche ich mir und wünsche ich uns, so einen verwegenen Glauben, dass wir Vertrauen wagen können, dass wir in Bewegung bleiben und nicht festsetzen und vor allem in all dem Gott auf der Spur bleiben, mit ihm unterwegs. Amen.